und Beziehung mit Gott. Und in Abraham werden alle gesegnet, die an Gott glauben. Abraham ist der Vater des Glaubens. Und so lesen wir hier, wie Abraham eine besondere Begegnung mit einem besonderen König hat, der gleichzeitig auch Priester war. Das hat es noch nicht gegeben. Und dieser Priester ist Jesus. Melchisedek ist ein Typus für Jesus. Wir lesen ab Vers 18. Aber Melchisedek, der König von Salem, brachte Brot und Wein herbei. Und er war ein Priester Gottes des Allerhöchsten. Und er segnete ihn und sprach: Gesegnet sei Abraham von Gott, dem Allerhöchsten, dem Besitzer des Himmels und der Erde. Und gelobt sei Gott, der Allerhöchste, der deine Feinde in deine Hand gegeben hat. Und Abraham gab ihm den Zehnten von allem. Als Melchisedek Abraham entgegenkommt und ihm Brot und Wein darreicht, übrigens haben diejenigen, die das dekoriert haben, gar nicht gewusst, dass ich heute darüber sprechen werde. Toll, wie Gott das so zusammenführt. Melchisedek reicht also dem Abraham Brot und Wein als Zeichen des Bundes. Abraham lebte 2000 Jahre vor Jesus Christus. Aber Abraham lebte einen prophetischen Lebensstil, ein prophetisches Leben, was auf Christus hindeutet. Das ganze Alte Testament ist wie ein Schatten auf Christus. Wenn wir durch das Alte Testament gehen, angefangen von Adam und Eva und Noah und Abraham und Isaak und Jakob und so weiter und dann zu Mose hin, wo dann die Gebote gegeben wurden und dann weiter die Zeit der Propheten, alles das ist eine Vorbereitung auf Jesus Christus hin. In Jesus Christus ist die Erfüllung des Alten Testaments. Und Abraham lebte also ein prophetisches Leben, ein zeichenhaftes Leben. Wir können das, was Abraham erlebt hat, alles deutet auf Jesus hin. Wir haben ja vor kurzem auch darüber gesprochen, wie Abraham seinen Sohn Isaak opfern sollte, wie er auf diesen Berg Moria stieg, um den Herrn anzubeten. Und er musste Isaak letztendlich nicht opfern, sondern ein stellvertretendes Opfer hat Gott schon vorgesorgt. Das Lamm, was Jesus Christus ist. Und Gott, der himmlische Vater, hat Jesus, seinen Sohn, für uns als Opfer hingegeben. Was Abraham da erlebt hat, war ein prophetisches, zeichenhaftes Handeln auf Christus hin. Genauso ist das, was wir jetzt uns anschauen, ein prophetisches, zeichenhaftes Handeln auf Christus hin. Da kommt also der Priester und König Melchisedek zu Abraham und reicht ihm Brot dar. Was meint ihr, was prophetisch damit gemeint ist? Natürlich Jesus, das Brot des Lebens. Und er reicht ihm Wein dar. Und damit ist natürlich der neue Bund gemeint in Jesus Christus. Die Vergebung von aller Schuld, ein befreites Leben. Diese Bundesbeziehung, in die wir eingeladen sind, mit Gott einzutreten. Als Abraham Brot und Wein empfängt, dann empfängt er diese Zusage: Alles, was mein ist, ist dein. Wir sind in einer Bündnisbeziehung. Ich werde für dich kämpfen und für dich einstehen. Du bist niemals alleine. Wir sind Verbündete. Das sagt Gott zu Abraham durch Melchisedek, den Priester. Und dann spricht er noch diese Segensworte. Und er segnete ihn und sprach: Gesegnet sei Abraham von Gott, dem Allerhöchsten, den Besitzer des Himmels und der Erde. Und gelobt sei Gott, der Allerhöchste, der deine Feinde in deine Hand gegeben hat. Und jetzt kommt eine zeichenhafte Handlung von Abrahams Seite. Abraham empfängt das Brot und den Wein als Zeichen des Bundes. Er empfängt diesen Segen und er tritt in diesen Bund ein, indem er von seiner Seite etwas tut. Und was tut er von seiner Seite? Er gibt den Zehnten von allem Melchisedek und letztlich stellvertretend Melchisedek, aber letztlich an Jesus. Von allem, was er hat, gibt er den Zehnten und sagt damit aus, alles, was ich bin, alles, was ich habe, gehört dir. Wir sind Verbündete. Ich werde für dich einstehen. Wir stehen zusammen. Also der Zehnte ist ein Zeichen des Bundes mit Gott. Und zwar ist hier die Rede noch vor dem Gesetz des Mose. Noch ganz am Anfang, als Mose noch nicht da war, als es das Gesetz und die Gebote nicht gab, als es nur die Beziehung zu Gott gab, die Abraham gelebt hat als Vater des Glaubens. Und dann lesen wir weiter und stellen fest, dass jede Generation, jeder Mensch neu eingeladen ist in diese Bundesbeziehung mit Gott. Abrahams Sohn Isaac hat wieder neu Gottes Zusage bekommen und hat diesen Bund mit Gott bekräftigt. Abrahams Sohn Jakob erlebt das auch. Und darauf möchte ich zu sprechen kommen. Das ist 1. Mose Kapitel 28 ab Vers 12. Von Jakob wird gesagt, als er auf der Flucht war von seinem Bruder, der ihm nach dem Leben getrachtet hat, ist Jakob, obwohl er Nachkommen Abrahams ist, obwohl so viele göttliche Zusagen für ihn da waren, allein gelassen und auf der Flucht und wird verfolgt von seinem eigenen Bruder. Und in dieser Situation ist er auf einem Feld irgendwo und auf einmal hat er einen Traum. Ab Vers 12. Und er hatte einen Traum und siehe, eine Leiter war auf die Erde gestellt, die reichte mit der Spitze bis an den Himmel. Und siehe, auf ihr stiegen die Engel Gottes auf und nieder. Und siehe, der Herr stand über ihr und sprach, ich bin der Herr, der Gott deines Vaters Abraham und der Gott Isaaks. Das Land, auf dem du liegst, will ich dir und deinen Samen geben. Und dein Name soll werden wie der Staub der Erde. Und nach Westen, Osten, Norden und Süden sollst du dich ausbreiten. Und in dir und in deinem Samen sollen gesegnet werden alle Geschlechter der Erde. Und siehe, ich bin bei dir und ich will dich behüten überall, wo du hingehst. Und dich wieder in dieses Land bringen. Denn ich will dich nicht verlassen, bis ich vollbracht habe, was ich dir gesagt habe. Wieder dieser Bund der Treue Gottes geht zuallererst von Gott selbst aus. Der Jakob sieht den offenen Himmel in seinem Traum und er sieht eine Leiter, die bis zum Himmel reicht und er sieht die Engel Gottes auf- und niedersteigen. Das ist ja schon was ganz, ganz Besonderes, was er da erlebt. Und dann die Stimme Gottes, der zu ihm spricht und sagt, auch wenn sich das jetzt ganz anders anfühlt und du bist alleingelassen, du bist nicht alleingelassen, weil ich stehe zu dir. Und das, was ich zugesagt habe, deinem Vater und deinem Großvater, das sage ich auch dir zu. Ich werde dich vermehren, ich gebe dir dieses Land, wo du jetzt gerade dich befindest und ich werde dich segnen und auch deine Nachkommen segnen und dann, wenn wir weiterlesen, dann stellen wir fest, wie Isaac auf diesen Bund reagiert. Es braucht eine Reaktion von seiner Seite. Und seine Reaktion ist die, dass er plötzlich erkennt, wow, Gott ist heilig. Der Ort, wo ich hier bin, ist heilig. Gott selbst redet hier zu mir. Hier ist nichts anderes als das Haus Gottes, Und dies ist die Pforte des Himmels, sagt er. Und dann sagt Jakob zu Gott, er gibt ihm ein Gelübde, also ein Versprechen, und er sagt, wenn ich heile zurückkehre, dann will ich an diesem Ort ein Haus Gottes bauen. Bethel, ein Haus für den Herrn. Ein Haus, wo Gott angebetet wird. Und dann lesen wir in Vers 22, und dieser Stein, den ich als Gedenkstein aufgerichtet habe, soll ein Haus Gottes werden. Und von allem, was du mir gibst, will ich dir gewisslich den Zehnten geben. Wieder wird der Zehnte als ein Zeichen des Bundes hier angesprochen. Jakob sagt, von allem, was du mir gibst, werde ich dir den Zehnten geben. Und ein Bund zwischen Jakob und Gott wird besiegelt. Gottes Zusage, diese Erfahrung, der offene Himmel. Und Jakob sagt, ich schlage in diese Hand ein, alles, was ich habe, kommt eh von dir. Und von allem, was du mir gibst, will ich dir geben, damit ein Haus für den Herrn an diesem Ort gebaut wird. Und wir können das so weiter durchgehen. Wie gesagt, angefangen bei Abraham, da ist die Ersterwähnung von dem Zehnten als Zeichen des Bundes. Dann geht es weiter mit Jakob. Es geht weiter dann bei Mose in dem Alten Testament, wo Gott seinem Volk, was er erwählt hat, seinem Volk, was auch wieder ein prophetisches Leben geführt hat, ein Zeichen, ein Vorbild sein sollte für alle anderen Völker, damit, wenn sie auf Israel und die Beziehung, die Israel mit Gott lebt, schauen, auch sie zu der Erkenntnis kommen, dass der Gott Israels, Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs der wahre Gott ist und dass sie sich an ihn wenden. Und durch sie sollen alle Nationen gesegnet werden. Gott sieht immer alle Nationen und er liebt alle Nationen. Aber Mose und das Volk Israel sollten so ein prophetisches Leben führen, als ein Volk Gottes, um zu zeigen, wie Gott ist und wie die Beziehung mit Gott aussieht. Und dann sagt Gott zu Mose und zu seinem Volk in 3. Mose Kapitel 27, hier Vers 30. Alle Zehnten des Landes, sowohl von der Saat des Landes als auch von den Früchten der Bäume, gehören dem Herrn. Sie sind dem Herrn heilig. Wieder wird diese göttliche Ordnung aufgerichtet. Bei Abraham, bei Jakob war es, ohne dass es da irgendein Gesetz gab, sondern einfach eine Reaktion, ein Einschlagen in die Hand Gottes, in diesen Bund mit Gott. Bei Mose ist es schon so, dass Gott Ordnungen gegeben hat, wie diese Beziehung mit Gott ausgelebt wird, wie Versorgung geschieht. Versorgung für das Haus Gottes, für die Stiftshütte, Versorgung später für den Tempel, wie Gott sich das vorstellt. Und dann haben die das getan, aber es verging eine Zeit, und oft ist es so in unserem menschlichen Leben, dass wir mit der Zeit auch die Erkenntnisse, die wir von Gott mal bekommen haben, über Bord werfen und irgendwie Gott vergessen und irgendwann nur noch so leben wie alle anderen und die Wege Gottes verlassen. Und so ist es mit dem Volk Israel auch gewesen. Und durch den Propheten Maleachi, das ist das letzte Buch im Alten Testament, also an der Türschwelle in das Neue Testament, da ermahnt Gott das Volk und sagt also sehr strenge Worte und zeigt ihnen vor Augen, wie weit sie sich eigentlich von Gott entfernt haben. In Maleachi Kapitel 3, da lesen wir ab Vers 5, dass Gott sagt, ihr habt mich verlassen und ihr habt angefangen, Zauberei zu betreiben. Ihr seid fremden Göttern hinterhergelaufen. Ihr habt mich verlassen und ihr habt angefangen, untreu zu sein, nicht nur zu Gott, sondern auch untereinander. Ehebruch geschieht und ist normal geworden. Halten von Versprechen ist nicht mehr da, sondern ihr brecht eure Versprechen. Ihr betrügt eure Arbeitnehmer, Arbeitgeber-Arbeitnehmer-Verhältnis. Da ist Betrug, für mehr vereinbart, weniger gegeben. Und Gott sagt, das ist ein Groll von mir. Das kann doch wohl nicht wahr sein. Ihr kümmert euch nicht mehr um die Witwen und die Waisen, um die Menschen, die eure Fürsorge bedürfen. Ihr denkt nur noch an euch. Und weiter, Benachteiligte und Fremde, Flüchtlinge, um die kümmert ihr euch auch nicht. Wie weit habt ihr euch entfernt von mir? Und dann, ich bin viel zu schnell, Entschuldigung. Meine Übersetzer winken heftig. Hallo? Ich werde mich bemühen. Wir haben heute gewagt, mal die englische Übersetzung von vorne wegzulassen, weil die persischen und arabischen Übersetzer inzwischen so gut auch Deutsch können, dass wir versuchen, ob das schon direkt aus dem Deutschen klappt. Also vielen Dank, liebe Übersetzer. Ich finde das ganz stark, euren Mut und eure Hingabe und euren Dienst. Danke, dass ihr das macht. Aber das Risiko ist natürlich, dass man dann in Fahrt kommt und für die Übersetzer zu wenig Zeit bleibt. Okay, also Gott hat hier handfeste Vorwürfe gegen sein Volk und sagt, das kann's doch nicht sein. Und dann kommt obendrauf auch noch dieser Vorwurf oder diese Ermahnung von Gott in Vers 8. Darf ein Mensch Gott berauben, wie ihr mich beraubt? Und die Leute haben vielleicht gedacht, na ja, mit dem Ehebruch, das stimmt und Zauberei auch. Und ja, ja, und ja, es ist wahr, dass wir uns nicht gekümmert haben um die Witwen und Waisen und die Benachteiligten und um die Fremden. Wir sind so selbstsüchtig geworden. Aber dass wir Gott berauben, wie soll das denn gehen? Und dann steht hier geschrieben, dass sie Gott antworten und sagen, ihr fragt, worin haben wir dich beraubt? Und Gott sagt, in dem Zehnten und den Abgaben. Wow, es gehört ja dem Herrn, haben wir gerade gelesen. Es ist heilig dem Herrn. Der zehnte Teil von allem, was wir von Gott empfangen, geben wir ihm wieder zurück als Ausdruck der Bundesbeziehung, in der wir mit ihm stehen. Und wenn wir das nicht tun, dann sagt uns hier das Wort Gottes, dass wir Gott berauben. Nicht die Gemeinde, nicht irgendwie, sondern es hat was mit der Beziehung mit Gott zu tun, letztendlich. Und dann sagt Gott zu ihnen, also wenn Gott ermahnt, und das ist so wunderbar an Gott, wenn Gott ermahnt, dann nicht um einen auszuwischen, sondern um zurechtzubringen, um wieder auf den gesegneten Weg Gottes zurückzuführen. Amen. Wie viele von euch haben schon erlebt, dass Gott einen ermahnt, vielleicht auch durch das Gewissen oder wenn wir die Bibel lesen oder wenn wir plötzlich merken und erkennen durch den Heiligen Geist, der zu uns spricht, das ist nicht so richtig, was ich gerade mache oder wie ich rede, wie ich handle, dann ist es nicht dafür da, um Verdammnis zu bringen und uns kaputt zu machen, niederzudrücken, zu beschämen, sondern dann ist es immer dafür da, um uns zurechtzubringen auf den Weg, den gesegneten Weg Gottes. Und so bringt Gott hier auch das Volk Israel zurück auf seinen Weg. In Vers 10, bringt den Zehnten ganz in das Vorratshaus, damit Speise in meinem Haus sei. Und prüft mich doch dadurch, spricht der Herr, der Herrscharen, ob ich euch nicht die Fenster des Himmels öffnen und euch Segen in überreicher Fülle herabschütten werde. Und ich will für euch den Fresser schelten, dass er euch die Frucht der Erde nicht verdirbt und dass euch der Weinstock auf dem Feld nicht fruchtleer bleibt, spricht der Herr, der Herrscharen. Und alle Heidenvölker werden euch glücklich preisen, denn ihr werdet ein Land des Wohlgefallens werden, spricht der Herr der Herrscharen. Gott sagt hier also, kehrt doch zurück, fangt doch mal wieder an, euren Teil der Bundesbeziehung zu erfüllen. Bringt den ganzen Zehnten in das Vorratshaus, in an den Ort, wo Versorgung geschieht, geistliche Versorgung geschieht, in den Tempel Gottes. Bringt es und dann dürft ihr mich prüfen. Wann hat es das schon gegeben, dass wir Menschen Gott prüfen dürfen? Aber hier an dieser Stelle sagt Gott, wir dürfen uns ihn prüfen. Wir dürfen die Erfahrung mit ihm machen. Wir dürfen das selber prüfen. Es ist nicht so ein Gesetz, mit dem Gott uns eine Last auflegen möchte, sondern es ist eine geistliche Gesetzmäßigkeit, wo wir selber unsere Erfahrung mit Gott machen dürfen. Und er sagt, prüft mich doch darin und dann schaut mal, ob ich nicht für euch die Fenster des Himmels öffnen werde. Denkt ihr noch an Jakob? Er hat den offenen Himmel erlebt, als Gott zu ihm gesprochen hat und seine Reaktion war, ich will für den Herrn leben. Ich will ein Haus Gottes hier aufrichten. Ich will den Zehnten von allem, was Gott mir gibt, investieren. Für Gott und seine Sache, ich will mit dem Zehnten meine Treue zum Herrn zum Ausdruck bringen. Und hier sagt Gott, wenn ihr zurückkehrt auf meinen Weg und wenn ihr mir Vertrauen schenkt und wieder den Zehnten in das Haus Gottes bringt, den zehnten Teil des Einkommens, dann schaut mal zu, was ich machen werde. Ich werde die Fenster des Himmels öffnen. Ich werde euer Versorger sein. Ich werde den Fresser bedrohen. Ich werde dafür sorgen, dass alles, was ihr tut, wofür ihr euch einsetzt, auch mit Frucht belohnt wird. Warum rede ich so deutlich darüber? Es ist eigentlich ein unbequemes Thema und ich habe jahrelang nicht mehr über den Zehnten gepredigt. Darum, weil ich neu erkannt habe, dass es was mit unserem Bündnis mit Gott zu tun hat, mit unserer Beziehung mit Gott zu tun hat. Und darum, weil ich, als ich diese Offenbarung und Erkenntnis bekommen habe über den Zehnten und die göttliche Versorgung, die dadurch in mein Leben fließt, als ich das erfahren habe, ich war enttäuscht davon, dass mich das niemand vorher schon gelehrt hat. Ich bin in einer christlichen Gemeinde, in einer christlichen Familie aufgewachsen. Mein Vater war sogar Gemeindeleiter. Aber ich habe nicht mitbekommen, dass in unserer Familie oder in einem Gottesdienst mal öffentlich über den Zehnten gelehrt wurde. Ich wusste das nicht. Ich war inzwischen habe meine Ausbildung gemacht und habe auch schon Einkommen gehabt. Und dann habe ich meinen Zivildienst in einem Missionswerk gemacht. Und ein Zivildienstkollege auf einer unserer Missionsreise hat mir erzählt, welche Erfahrungen er mit Gott macht, dadurch, dass er Gott mit seinem Zehnten und darüber hinaus vertraut. Und er hat mir seine Erlebnisse erzählt. Und ich habe gedacht, tatsächlich, das steht doch so in der Bibel. Warum habe ich immer drum herum gelesen? Oder warum wurde das nie so gepredigt? Und ich habe das ernst genommen und vor 20 Jahren war das, befolge ich diese Gesetzmäßigkeit und erlebe viel, viel Segen dadurch. Ganz praktische Dinge, wie sich das dann bei mir angefangen hat auszuwirken und was ich eben auf diese Erkenntnis der Bundesbeziehung und der Treue im Zehnten zurückführe. Ich habe schon immer einen schweren rechten Fuß gehabt. Seit dem 18. Lebensjahr, seitdem ich meinen Führerschein habe, ist mein rechter Fuß so schwer. Ich kann mich irgendwie echt nicht disziplinieren, nach der Verkehrsordnung zu fahren. Nicht, weil ich das nicht will. Es ist irgendwie mein Temperament. Ich bin unterwegs, ich denke nicht dran, ich will am Ziel sein. Und als ich meinen Führerschein mit 18 bekommen hatte, musste ich ihn schon ein paar Monate später abgeben. Und es passierten immer wieder so viele Dinge mit dem Auto und alles Mögliche, dass ich echt den Eindruck hatte, ich arbeite, ich verdiene Geld, aber ich habe einen löchrigen Portemonnaie. Ich habe löchrige Taschen scheinbar. Wisst ihr, wenn am Ende des Geldes noch ganz viel Monat ist. Statt dass am Ende des Monats immer noch Geld da ist. Ne? Und als ich angefangen habe, diese göttliche Anweisung zu befolgen, habe ich erlebt, und das ist nicht zum Nachmachen. Das ist einfach Gottes Gnade und Gottes Weg mit mir. Mindestens 10 Blitzfotos dürfte ich wegbeten durch Gottes Gnade. Ich werde geblitzt und ich sage, oh mein Gott, es tut mir leid, Herr, aber es ist ja auch dein Geld. Wäre das nicht eine gute Idee, das jetzt zu löschen? Du kannst das tun. Wenn nicht, ich zahle, ich bekenne mich schuldig, aber ich plädiere für Gnade. Das Geld gehört eh dir. Und so habe ich erlebt, an einem Tag sogar zweimal, einmal hier in Bielefeld mit dem Firmenwagen, einmal in Frankfurt am selben Tag mit dem privaten Fahrzeug und nichts davon ist gekommen. Also mindestens 10 Fotos sind gelöscht, aber mindestens 10 habe ich auch bekommen trotzdem. Übrigens, ab morgen fängt ein Blitzmarathon in Bielefeld an. Fahrt vorsichtig. Das ist Gnade, ja? Also ich... Sogar bei einer roten Ampel geblitzt und nichts gekommen. Auch mal so, dass ich was bekommen habe und mich bekannt habe, aber daraufhin kam nicht die nächste Bescheid, wo dann die Summe steht, was denn jetzt ist. Also das ist nur Gnade, wie gesagt, nicht zum Nachmachen. Wie viel habe ich erlebt, dass Gott Versorgung schenkt, zum Beispiel durch Dinge, die im Haushalt kaputt gehen und ich habe einfach eine Intuition, eine Eingebung, versuch mal da oder dreh an dieser Schraube. Und ich konnte so viele Dinge einfach reparieren und in Ordnung bringen, die uns ansonsten großes Geld gekostet hätten. Ich habe erlebt Gottes Versorgung beim Hauskauf, obwohl das mit dem Arbeitsvertrag, gerade ein Wechsel und so weiter, eigentlich unmöglich, eine Finanzierung zu bekommen. Und ich habe eine Finanzierung bekommen. Ein Wunder, wenn ich euch das zeige. Jeder Finanzberater wird sagen, das geht nicht. Aber wir haben eine Finanzierung bekommen. Wir haben ein Carport geschenkt bekommen. Wir haben zu unserem Auto, was wir vor 8 Jahren gekauft haben, eine Subvention von 10.000 Euro bekommen. Damals mit der Abwrackprämie und so weiter. All das sind Segnungen, wie Gott versorgt. Das sind alles Segnungen, wie Gott versorgt. Und auch geistliche Segnungen in dem Dienst, auf Reisen. Auch das ist ein Segen, der daraus fließt, dass ich in einer Bündnisbeziehung mit Gott stehe. Und natürlich geht es nicht einfach, Gott geht es echt nicht um unser Geld. Das Ding ist nur, wo unser Geld hinfließt, da ist auch unser Herz. Gott geht es um unser Herz. Da, wo dein Schatz ist, da ist auch dein Herz. Willst du wissen, wo dein Herz ist, dann guck mal, wofür du dich investierst. Dann weißt du, wo dein Herz ist. Willst du, dass dein Herz bei Gott ist, fang auch an zu investieren in Gottes Sache und in sein Königreich. Amen? Das lesen wir in Matthäus Kapitel 6. Und weiter steht auch in Matthäus Kapitel 6, und das ist auch ein Segen dieser Bündnisbeziehung, Gott ist unser himmlischer Vater. Wir dürfen in diesem Vertrauen leben. Wir haben einen Vater im Himmel. Und das machen wir auch deutlich durch den Zehnten. Wir sind nicht Selbstversorger. Ich vertraue nicht auf meine eigene Gesundheit, Arbeitskraft. Ich bringe das alles ein. Aber ich vertraue auf Gott und bekenne auch mit meinem Zehnten, ich bin in einem Bündnis mit Gott. Er ist mein Versorger. Ich habe einen Vater im Himmel. Und da habe ich auch wunderbare Erlebnisse gemacht, wo wir in finanzielle Not gekommen sind. Aber ein bisschen vorher hat Gott mir durch diese Stelle gesagt, lebe im Vertrauen, dass du einen Vater im Himmel hast. Und das hat mir so geholfen, dann nicht in Sorgen und Ängste zu verfallen, sondern weiter treu zu bleiben, auch in dem Zehnten treu zu bleiben. Und Gott hat versorgt. Er hat sich als Vater erwiesen. Ich kann jetzt nicht die Einzelheiten erzählen, das würde einfach den Rahmen sprengen. Und weiter steht geschrieben, wir sollen leben in dem Vertrauen, dass wir einen Vater im Himmel haben, wenn er doch für die Blumen auf dem Feld sorgt und sie so schön macht, für die Vögel im Himmel sorgt und versorgt. Wie viel mehr wird er uns als seine Kinder versorgen? Schenken wir doch ihm unser Vertrauen. Und dann steht im nächsten Vers, trachtet zuerst nach Gott und seinem Königreich. Habt das im Blick, habt das im Fokus. Und alles andere wird euch hinzugegeben werden oder zufallen. Die Prioritäten zu ordnen, das ist so wichtig. Übrigens, das Geben des Zehnten ist nicht nur eine Sache von Abraham, Isaac und Jakob, nicht nur eine Sache von Mose und die Zeit des Alten Bundes, sondern wird auch durch Jesus bekräftigt. In Matthäus 23, Vers 23, wo Jesus mit den Pharisäern ins Gericht geht und sagt, ihr Heuchler, ihr sagt, wir geben den Zehnten für den Herrn und so weiter und der Rest kümmert uns nicht. Der Tempel, die Synagoge, die sollen sich dann für alles kümmern. Und dann sagt Jesus, ihr seid ja wohl Heuchler. Man soll das eine tun, nämlich Gott treu mit dem Zehnten sein, aber letztlich geht es auch um unser Herz, dass wir uns auch um Witwen und Waisen und um die Fremden kümmern und so weiter, dass wir uns mit unserem ganzen Leben für Gott einbringen. Wir gehören Gott ganz. Amen. Zum Schluss will ich das noch so auf den Punkt bringen. Fang an, Gott zu vertrauen mit deinen Finanzen. Bestätige deinen Bund mit Gott, indem du den Zehnten deines Einkommens für Gottes Königreich und die Gemeinde gibst. Übrigens, wenn wir in die Gemeinde geben, müssen wir verstehen, dass wir Jesus geben. Das können wir im Hebräerbrief Kapitel 7 lesen. Das, was Abraham damals Melchisedek gegeben hat, hat er eigentlich Jesus gegeben. Das, was wir der Gemeinde geben und in menschliche Hände anvertrauen, das geben wir Jesus und in das Königreich Gottes hinein. Deswegen ist es nicht so eine Erwartungshaltung, so was ich denn zurückzubekommen habe von Menschen, sondern es ist deine Beziehung mit Jesus. Er wird dich mit allem versorgen, natürlich in der Gemeinde und durch die Gemeinde und darüber hinaus. Er ist dein Versorger. Also bestätige deinen Bund mit Gott, indem du den Zehnten deines Einkommens für Gottes Königreich und in die Gemeinde, dein Brothaus, der Ort, wo du geistliche Versorgung auch erlebst, dass du den da hineingibst. Und du darfst Gott damit prüfen. Mach mal Erfahrungen, mach mal selber Erfahrungen mit Gott. Du wirst sehen, er ist treu. Er wird sich dir als Versorger zeigen. Lebe in dem Bund mit Gott, denn du sollst wissen, dass er für dich ist. Dieser Bund mit Gott, Gott von seiner Seite sagt zu dir, in dem Brot und dem Wein, in Christus sagt er zu dir, ich bin für dich. Ich sorge für dich. Ich kämpfe für dich. Ich setze mich für dich ein. Ich schenke dir den Sieg. Ich bin dein Anwalt. Ich bin dein Fürsprecher. Ich bin dein Heiler. Ich bin dein Befreier. Ich bin dein Versorger. Ich bin der Gott, der dich segnet. Das ist das, was wir von Gott hören. In dieser Bundesbeziehung sind wir mit ihm. Und wenn wir ihm treu sind, angefangen mit dem Zehnten, daran entscheidet sich, wo unser Herz ist. Aber dann auch mit unserem ganzen Leben, dann sagen wir zu Gott, Gott, du sollst wissen, dass ich dir ganz gehöre. Angefangen mit meinem Zehnten meines Einkommens, auch das kommt von dir, du bist mein Versorger. Du sollst wissen, angefangen von dem Zehnten, bis zum Gehorsam in allen Bereichen meines Lebens. Ich gehöre dir. Du kannst mit mir rechnen. Ich bin dein. Alles, was du mir anvertraut hast, alles, was meines, es ist auch dein. Ich stelle es dir zur Verfügung. Sich Gott zur Verfügung zu stellen mit allem, was wir sind und haben, ist wahre Anbetung. Ich bin dein Anbeter. Lass Gott das wissen mit deinem Leben. Lass Gott das wissen mit den Entscheidungen deines Lebens, mit dem, wie du handelst. Komm in diese Bundesbeziehung mit Gott hinein. Amen. Ich bete sehr, dass viele von uns eine Offenbarung bekommen. Ich bete sehr, dass viele von uns, dass alle anfangen, diese Erfahrung mit Gott zu machen. Gott darin zu vertrauen und zu prüfen, selbst die Erfahrungen zu machen. Wie er die Fenster des Himmels auftut, wie er versorgt in jeder Hinsicht. In materieller Hinsicht, in den Beziehungen, also in der seelischen Hinsicht, auch in der geistlichen Hinsicht, in der Beziehung zu Gott. Ich will in dieser Bundesbeziehung mit Gott leben und ich will ihm treu sein da drin. Du auch? Magst du aufstehen und wir beten zusammen?